Unsere Kirche steht vor massiven Veränderungen. In verschiedenen Landeskirchen finden gerade Strukturprozesse statt oder werden vorbereitet. So gut wie alles wird auf den Prüfstand gestellt werden. Wir als Kirche müssen uns von vielem verabschieden. Aber was bedeutet das für die Kirchenmusik? Oftmals wird sie als Ankerpunkt innerhalb der Kirche bezeichnet. Trotzdem wird auch bei ihr bereits in vielen Landeskirchen gespart. Ist das okay? Diese Frage diskutiere ich in dieser Episode mit Peter Ammer. Er ist Präsident des Verbands evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland. Wir haben dazu eine ganz klare Antwort. Diese erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Herzlich willkommen hier bei den Glaubensklängen, dem Kirchenmusik-Podcast. Ich bin Kai Schöneweiß, selber Kirchenmusiker und freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute soll es um ein ganz wichtiges Thema gehen, nämlich um die Frage, ob man auch in so schwierigen Zeiten, in denen unsere Kirche ja gerade ist, an der Kirchenmusik sparen sollte oder vielleicht doch besser nicht. Ich habe Peter Ammer zu Gast. Der ist neben ganz vielen anderen Funktionen auch Präsident des Verbands evangelischer Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker in Deutschland, also dem VEM. Dabei kommt er viel innerhalb der IKD herum. Was die Zukunft angeht, haben wir beide eine ganz klare These. Lieber Peter, schön, dass du heute hier bist.
Schönen guten Morgen.
Magst du dich kurz vorstellen? Ich kenne dich nun schon ein, zwei Jahre und weiß, wer du bist, aber bestimmt noch nicht alle, die hier zuhören.
Also ich bin hier Kirchenmusiker und Bezirkskantor in Nagold im Nordschwarzwald, zusammen in Stellenteilung mit meiner Frau. Wir teilen uns seit 30 Jahren die Stelle und das ist ein wunderbares Miteinander und erlaubt einem, dass man neben der kirchenmusikalischen Arbeit noch ein Spielbein hat, wo man dann Vorsitzender eines Kirchenmusikverbandes zum Beispiel sein kann und damit auch dann irgendwann wurde ich Präsident von den 16 Landesverbandsvorsitzenden gewählt, weil einer muss ja die Kirchenmusik repräsentieren auf EKD-Ebene oder beim Deutschen Musikrat. Wir haben hier eine große Kantorei, wir haben zwei Kinderchöre, einen Posaunenchor, veranstalten 20 Konzerte im Jahr. Also die ganze normale Kirchenmusikstelle, das sind 60% und 40% bei uns, sind Bezirksarbeit, das heißt Orgelschüler, Chorleitungsausbildung, C-Ausbildung, Begleitung der Kirchengemeinden bei irgendwelchen kirchenmusikalischen oder akustischen Fragen. Der ganz normale Wahnsinn und es macht riesenmäßig Spaß.
Das ist doch wunderbar. Den ganz normalen Wahnsinn habe ich hier oben in Norddeutschland auch genauso. Leider nicht in Stellenteilung, ich muss das alleine wuppen, aber das ist dann so. Wie bist du, oder wie hat die Musik dich in deinem Leben begleitet? Was hat sie für eine Bedeutung für dich bekommen?
Musik ist mein Leben. Kirchenmusik bin ich. Ich lebe nur für die Kirchenmusik. Ich habe noch eine Frau und Familie. Das ist auch nur ein Teil des Lebens, aber der Rest des Lebens ist Kirchenmusik. Und das war schon immer so. Ich war schon relativ früh voll involviert, insofern als ich in der Sonntagsschule schon mit 4, 5 Jahren am Harmonium saß und am Klavier saß und mitgespielt habe, dann in der Kirche relativ schnell Orgeldienste mit übernommen habe, dort in der Methodistenkirche im Kirchenchor war, dann in der Jugendkantorei mit dem CVJM habe ich Posaune gelernt beim CFM und dort immer mitgespielt, habe dann Kontrabass gelernt und in sehr vielen Orchestern mitgewirkt und damit bei katholischen und allen anderen Kongregationen steinerscher und anderer Art Kontrabass gespielt, sodass ich immer kirchenmusikalisch an allen Stellen unterwegs war, zeitweilig in 5 Chören. Das hat mich unglaublich geprägt und das ist natürlich meine Glaubensprägung, das ist völlig klar. Da gibt es nichts anderes. Da wächst du dann so rein, dass es alternativlos ist und schon deshalb, weil es so gut ist, dass es keine Alternativen braucht.
Genau, das ist merkt man auch, wenn man mit dir unterwegs ist oder dass du brennst dafür auch. Das ist ganz wunderbar und vielleicht ist so ein kleiner Funke jetzt übergesprungen auf unsere Zuhörenden. Das klingt so, als ob du richtig viele Highlights hast in deinem Leben, was Kirchenmusik angeht. Gibt es dazwischen denn auch so ein Lowlight, was so mal so richtig eher zum Abgewöhnen war?
Also wir haben alle irgendwann Situationen, wo wir denken, also das hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht. Manchmal sind sie struktureller Art, wenn man sich auf Stellen bewirbt und die nicht kriegt oder wenn man irgendein Chorprojekt plant und sich keiner anmeldet oder wenn man 27 Sing- und Musikteams anschreibt, ob man ihnen eine Fortbildung organisieren soll, nach der 5. Ansprache immer noch keiner sich zurückmeldet. Das sind so Depri-Erfahrungen. Ansonsten habe ich so viele positive Erfahrungen, von denen ich dann runterleben kann. Und dann sind wir hier auf der Erde und nicht im Himmel. Das heißt, da muss es auch die andere Seite geben.
Das ist eine super schöne Einstellung, die du da hast. Dieses Bodenständige würde ich jetzt einfach bezeichnen. Das ist ganz wunderbar. Ja, kommen wir von der Bodenständigkeit auf den Boden der Tatsachen, sage ich jetzt mal, zurück. Die finanzielle Situation in vielen Landeskirchen ist angespannt oder zumindest so, dass beobachtet wird, wie kann es weitergehen. Du kommst vielleicht so ein bisschen oder kommst durch deine Tätigkeit herum. Sind wir an einem Punkt, wo wir bei Kirchenmusik noch sparen können? Gibt es da noch viel Möglichkeit oder ist das eigentlich alternativlos? Und können wir dann den Laden zumachen, wenn wir an der Kirchenmusik sparen?
Also unsere Wahrnehmung ist natürlich, dass man nicht sparen kann, weil wir uns für vollkommen unabdingbar halten. Man wundert sich, dass andere Leute das anders sehen und das anders machen. Also es ist die Situationen sind sehr, sehr unterschiedlich, weil du das angesprochen hast. Wir hatten ja jetzt diese Woche Zentralrat der Kirchenmusikverbände und da berichten die aus ihren Landeskirchen und die Situationen sind einfach komplett unterschiedlich. Die einen Landeskirchen sind schon seit vielen Jahren so bettelarm, dass sie an Strukturreformen gehen mussten, die Kirchenmusik natürlich auch betreffen. Meine Landeskirche in Württemberg ist eine derer, die bis jetzt seit 30 Jahren immer sagt, es wird weniger und dann kommt immer im September dieser Textbaustein im Amtsblatt. Aus völlig unerfindlichen Gründen haben wir wahnsinnig viel mehr Geld bekommen, als wir jemals gedacht hätten. Und das hat jetzt halt 30 Jahre funktioniert, aber letztes Jahr halt nicht mehr. Wir haben jetzt zum ersten Mal reale Einbrüche und der bayerische Kollege hat ja dasselbe erzählt, da unten in der Südschiene wird es jetzt auch klammer. Das heißt, wir müssen auch jetzt bis 30% sparen. Das sind bei uns Prozesse, die kennt man nicht. Man hat immer drüber geredet und hat es schön geredet und hat sich ja, irgendwelche Auswege organisiert, die eigentlich keine weiteren Konsequenzen hatten, im Groben. Jetzt wird das anders werden. Meine Wahrnehmung hier unten im Süden ist, ich fange jetzt mal bei mir an, der Stellenwert von Kirchenmusik in kirchenleitenden Gremien ganz oben ist sehr, sehr gut. Die wissen alle, was sie an uns haben und die wissen, dass da eigentlich nichts zu machen ist. Bei uns in Württemberg ist die Anstellung auf Gemeindeebene. Das ist ein Unterschied. In Bayern zum Beispiel sind die Kirchenmusiker auf landeskirchlicher Ebene angestellt. Da kann die Landeskirche regeln. Bei uns regelt es das Volk. Wenn eine Stelle neu ausgeschrieben wird, dann sagen die, ja, da tun es auch 80% oder 70%. Und dann muss entweder der Bezirkskantor, wenn es eine kleine Stelle ist, oder bei den Bezirkskantoraten der Landeskirchenmusikdirektor sehr dafür werben, dass diese Stelle ihren Umfang behält. Wir sind dran, in Ballungsräumen zu priorisieren und zu profilieren und manche Stellen dann mit Popularkirchenmusik auszurüsten, auszustatten oder irgendwo einen Schwerpunkt mit Kinderchorleitungen zu machen. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Aber wenn es so ist wie bei mir, da sind 30 Kilometer ringsherum keine hauptberuflichen Kirchenmusiker auf dem flachen Land, dann ist es eigentlich alternativlos, weil 30 Kilometer zu einem Orgelschüler zu fahren, ist schon eine Bank. Ich fahre normalerweise freitags durch den Schwarzen Wald und klappere 4 Dörfer ab, weil sonst bräuchte man 5 wunderbar funktionierende Großmütter, die Kinder daher bringen. Anders geht es nicht. Und da zeigt sich schon, dass Kirchenmusik Beziehungsarbeit ist, die eine Kontinuität hat, die nicht erlaubt, dass man eventmäßig irgendwie mal was kurz hochzieht, sondern das, was wir als Regeltätigkeit haben, bedarf gewisser Wege und Strukturen, die erlauben, dass Kontinuität möglich ist. Und da sehe ich ein Problem im Kürzen. Wenn wir solche Strukturen kappen, dann wird ganz vieles einfach nicht mehr stattfinden. Letzte Woche kam der Vorschlag, ja, dann müssen wir mehr mit Projektchören machen. Ja, das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Level. Dann lässt sich das nicht mehr machen. Ich merke bei mir in der Kantorei, die Leute, die kommen, haben inzwischen eine so viel schlechtere musikalische Sozialisierung, dass ich nicht mehr einfach einen Heinrich Schütz hinlege und die singen mir den weg, sondern die haben Schütz noch nie gehört, vielleicht Michael Schütz. Und dann brauche ich für eine Bach-Kantate doppelt oder dreimal so lang, um selbst denen, die jede Woche bei uns sind, sowas beizubringen. Das heißt, mit Projektchören ist da an überhaupt nichts zu denken, außer man singt halt einstimmig oder zweistimmig irgendwelche netten Lieder und macht es. Das empfindet aber inzwischen kaum noch irgendjemand als super. Außer man hat das Gemeinschaftsevent und kann mal zusammen was machen. Aber um das kirchenmusikalische Niveau zu halten, das wir jetzt haben, bedarf es eigentlich immer mehr Anstrengungen, mehr Zeit und mehr Geld, um das auf dem Level halten zu können, wie wir es die letzten 40, 50 Jahre gewohnt waren.
Da möchte ich direkt einhaken bei dem Niveau nämlich. Du sagst, bei euch sind die KirchenmusikerInnen noch auf Gemeindeebene angestellt und wenn da vor Ort gemeint wird, ach, das geht auch ohne dieses Niveau, dann kann man da den Rotstift ansetzen und hat einmal ein bisschen oder ein bisschen mehr Geld vor allen Dingen eingespart. So läuft es bei mir in der Landeskirche gerade auch noch. Wir sind in dem Strukturprozess drin, dass wahrscheinlich die hauptamtliche Kirchenmusik, eben weil auch bei uns die kirchenleitenden Organe sagen, das ist wichtig, auf die landeskirchliche Anstellung auch wechseln, also aus den Gemeinden rausnehmen. Wie ist deine Meinung dazu? Kann das was sein, was sinnvoll ist, um gerade einen Teppich, den wir noch haben, der schon Flicken aufweist, einfach noch zu erhalten in der Kirchenmusik? Oder ist das auch nur eine schlechte oder eine Idee, die nicht so gut ist?
Das kann man generell so nicht sagen, weil erstens sind die Strukturen der Landeskirchen und ihrer unterschiedlich ausgeprägten Basisdemokratie, die dann sich auswirkt auf die gesamte Struktur, sehr, sehr unterschiedlich. Ich war bis jetzt immer der Ansicht, dass es besser ist, ich habe meine Füße unter meinem Altar, weil dann rennen die nachher mit dem Bus nach Stuttgart in der Oberkirchenrat und machen Terz, wenn es um was geht. In Bayern hat man umgestellt vor einigen Jahren und die erste Konsequenz war, es kam die erste Sparwelle und der Landeskirchenmusikdirektor musste 5 Stellen sparen. Und wie das gelaufen ist, das hat mich nicht überzeugt. Weil zum einen ist dann der Erste, der geht, die Stelle fällt halt weg. Und wenn es dann Nürnberg-Seebald ist, dann kann es das nicht sein. Dann muss man irgendwie andere Regelungen finden. Also befriedigend war das auf keinen Fall. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Es hängt natürlich auch an den Personen, die diese Arbeit machen. Wenn man jemand ist, der sich komplett reinhängt und bei allen gern gesehen ist, dann ist das anders, als wenn man einen Kollege hat, der Musik nach 1920 nicht spielt und keine Kinderchöre hat und man sich überlegt, wie der seine 40 Stunden voll, 39 Stunden voll kriegt. Und das prägt natürlich dann die nächste Bewerbungssituation, das ist völlig klar. Da kann man es deswegen nicht an der Struktur festmachen, sondern an den Personen. Und bei der Struktur ist natürlich so, wenn eine Landeskirche sagt, sie muss 30% sparen, dann tun die sich oben auch schwer zu sagen, ja, wir brauchen dann trotzdem 10 Kirchenmusikstellen, die weg müssen, aber es muss irgendjemand regeln. Und das ist meines Erachtens nicht einfacher. Weil da macht sich die Kirche immer noch unbeliebter, weil wenn sie dann genau an den Stellen, wo es voll brummt und geht und wo was Macht zu machen wäre, aus irgendwelchen anderen politischen Schachergründen was wegstreichen muss, dann ist das genauso schlecht. Also ich kann mich da nicht festlegen, weil das ist in der einen Landeskirche das eine gut und meistens ist es so, dass immer die, die es nicht haben, es andere möchten. Und wenn sie es dann haben, dann möchten sie es wieder rückwärts. Das haben wir jetzt so oft gehabt, dass ich mich an der Stelle nicht festlegen möchte.
Das kann ich total verstehen. Und das ist ja nicht nur was kirchenmusikalische Anstellung angeht, sondern die andere Wiese ist immer grüner. Das ist ja genau eine Binsenweisheit, die da hinkommt. Das ist doch ist klar. Genau, wir haben ja gerade die KMU 6, also die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die 6. der Art, wurde gerade veröffentlicht. Findet alle 10 Jahre statt, ist repräsentativ. Dieses Mal zum ersten Mal für unsere Gesamtgesellschaft. Neben Evangelischen wurden auch Menschen anderer Religionszugehörigkeit oder Konfessionslose befragt. Dort kam raus, dass Kirchenmusik, wie wir schon immer wussten, Menschen in die Kirche zieht. Und das, was mich dann eher verwundert hat, war eine von den Zahlen, dass, jetzt mache ich Anführungsstriche, nur 50% der evangelischen Menschen an Konzerten teilnehmen. Also, dass wir da noch auch innerhalb unserer Landeskirchen Luft nach oben haben. Hast du eine Idee, woran liegt es, dass wir doch auch nur die Hälfte unserer Leute erreichen? Machen wir vielleicht manchmal noch die falsche Musik oder gibt es andere Gründe? Oder ist es vielleicht auch einfach so, dass man gar nicht alle erreichen kann?
Also ich finde 50% abartig gut. Das muss man einfach so sehen. Es gibt sehr viele Menschen, die fangen mit Musik überhaupt gar nicht an. Dann gibt es, gerade wenn ich die ländliche Situation sehe, einfach nicht die Möglichkeiten wie in hauptberuflichen Kontexten, dass das Angebot, das eine Kirchengemeinde machen kann, musikalisch, so ist, dass ich auch verstehe, dass nicht jeder hinspringt. Und wenn wir die anderen Menschen auf der Welt nehmen, dann sind es sicher keine 50%, die da zu irgendetwas hinspringen, wenn man irgendwelche Zahlen mal bloß ins Verhältnis stellen möchte. Die Stilistik spielt sicher bei manchen Menschen eine Rolle. Das kam ja auch in der KMU zur Geltung. Da wurde dann gefragt, mögen Sie moderne Musik? Da haben wir uns viel drüber unterhalten, was moderne Musik ist. Die meinen wahrscheinlich neues geistliches Liedgut. Und da muss man sagen, da war die Studie eben in Mitteldeutschland, die noch sehr traditionell geprägt ist. Das lässt sich mit dem, wie es bei uns in Württemberg läuft, nicht vergleichen, weil ich habe bei mir im Kirchenbezirk zum Beispiel mehr Sing- und Musikteams, die vorne hinstehen und mit den Leuten singen, als Kirchenchöre klassischer Art. Und die Kirchenchöre klassischer Art singen inzwischen natürlich auch alle Pop und aus der Chormappe vom evangelischen Jugendwerk. Deswegen sind da die Verhältnisse nicht ganz vergleichbar. Da kann man auch wieder nicht sagen, es ist bei den einen besser oder schlechter. Bei uns ist es halt so, dass die Württemberger versuchen, die frommen Evangelikalen in ihren Reihen zu halten. Die sind in anderen Landeskirchen längst in der Freikirche. Und insofern ist auch da eine Vergleichbarkeit wieder schwierig. Deswegen glaube ich aber nicht, dass bei uns trotzdem mehr als 50% kommen, weil wir diese Stilistik jetzt quasi im Gottesdienst oder in unserem normalen Leben mit mehr mit drin haben als andere. Grundsätzlich ist es halt so, Kirchenmusik ist ein Fenster von Kirche und einer der blühendsten Äste, der in der Lage ist, auch Menschen anzusprechen, die mit Kirche zuerst mal gar nichts am Hut haben. Die Studie zeigte, dass 19%, glaube ich, nicht konfessioneller in den Chören sind und auch bei den Konzerten.
Das ja, ist du bist, da hake ich einmal kurz ein. Du bist jetzt in der Studie gesprungen. Du sprichst jetzt über die Kirchenmusikstudie, die MIDI gemacht hat. Aber das macht nichts, dann erklären wir einmal, führen wir das ein, dass wir hier nicht mit den Transparenz sind und nicht durcheinander kommen. Mhm. Begleitend zur KMU 6 hat nämlich MIDI, das ist die Stelle für
Mission und Diakonie.
Mission und Diakonie, dankeschön. Die haben eine Studie in der EKM, in der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands gemacht und dort Kirchenmusikerinnen, sowohl die vor Chören stehen, als auch die in Chören singen, als auch Menschen, die im Publikum sitzen, befragt. Und um diese Studie ging es gerade, wo du gerade drauf gekommen bist, dass wir in unseren Reihen der aktiven Leute, die Kirchenmusik machen in Chören, aber auch in der Reihen, die in Konzerten sitzen, sehr viele haben, die konfessionslos sind.
Genau, und das ist in meiner Kantorei genauso. Und ich stelle fest, konfessionslos ist das eine. Kirche wurde die letzten Jahrzehnte immer oder ganz lange gesehen, der Gottesdienst ist der Mittelpunkt unserer Gemeinde. Da muss ich sagen, das ist bei uns schon lange nicht mehr so, weil bei mir sitzen sehr viele in den 90, von den 90 Leuten viele in der Kantorei, die sich mittwochs ihre Kirche abholen. Die gehen in den Gottesdienst, wenn wir was musizieren und sie einen Anlass haben und sonst vielleicht mal an Weihnachten oder auch sonst irgendwann, aber das sind nicht die regelmäßigen Gottesdienstbesucher. Und das ist bei den Konfessionslosen da genauso. Die würden von sich aus nie in den Gottesdienst gehen. Die tolerieren, dass man sich über christliche Inhalte dort auslässt, aber die gehen eigentlich wegen der Musik hin. Und das hast du im normalen Kulturleben ja auch. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu KMU. Die normalen Menschen, die gesamte Breite der Bevölkerung ja befragt hat, da gibt es einfach Menschen, die über diesen Kanal zugänglich sind und andere nicht. Deswegen, ich finde 50% absolut sensationell hoch. Das hätte ich im Leben nicht geglaubt. Wenn ich die Zahlen hier anschaue, bei mir, dann stelle ich fest, dass 400 in ein Konzert kommen. Wenn du aber 5000 Evangelische habt, dann sind es keine 50%, dann sind es, wenn ich Glück habe, 5, die da sind.
Okay, ja, aber ich habe bei dir eben noch rausgehört, die Konfessionslosen, die wir, ich sag's jetzt mal, abgreifen, egal ob jetzt aktiv oder passiv als Zuhörende, das ist schon auch ein Schatz, mit dem wir wuchern könnten oder sollten als Kirche und die wir nicht vergessen sollten auf jeden Fall.
Da mache ich jetzt einen kleinen Ausflug. Wir haben bei uns in Nagold, wie in anderen Städten in Württemberg, auch eine sogenannte Vesperkirche. Da gibt's in der kalten Jahreszeit bei uns 2 Wochen um 1 Euro ein warmes Essen in der, ein Mittagessen in der Kirche und einen Kaffeekuchen. Das ist bei uns in Nagold eine ACK-Vesperkirche, wo Methodisten, Katholen und Evangelien zusammen diese Vesperkirche veranstalten, aber selbstverständlich alle mitarbeiten. Egal, ob die neuapostolisch oder überhaupt nichts oder Muslime oder irgendwas sind, da arbeiten alle mit. Da ist auch bei den Gästen vollkommen irrelevant, wo die herkommen, da gucken wir nicht drauf. Das hat meinen Blick dahingehend geändert, dass ich nicht der Zwangsmissionar bin. Ich erzähle in meinen Chorproben selbstverständlich die Texte und erkläre die, die da drin stehen und versuche im Wort-Ton-Verhältnis klar zu machen, warum der Komponist das so gesehen hat, weil ein Bach hat das selbstverständlich theologisch als Hintergrund gehabt und da muss ich das den Leuten erzählen. Und wie gesagt, die erdulden es auch gut. Aber mein Anspruch ist nicht, dass da nachher 24 Kirchenmitgliedschaften rausspringen. Deswegen, bei den Konfessionslosen handelt es sich ja, und das kommt aus den Studien auch raus, nicht unbedingt um ganz bewusste Kirchen, ich sag mal Religionsungläubige, sondern die haben alle suchen alle irgendwas. Und wenn das dann halt nicht in der Mitgliedschaft in einer Kirche ist, dann ist das halt so. Dann muss man ihnen gelegentlich klar machen, dass sie hier gerade auf Kirchensteuerkosten eine Kohprobe in Anspruch nehmen. Das artikulieren wir auch gelegentlich und haben eines der meist aus der Hand gerissenen Flyer bei uns ist diese, wofür Kirchensteuermittel verwendet werden. Da sind wir jetzt ja wieder bei den Kosten. Viele Leute haben ja keine Ahnung, was da alles ausgegeben wird. Und für Kirchenmusik wird ziemlich viel ausgegeben, um wieder auf die eine Ursprungsfrage zu kommen. Aber es ist natürlich im Verhältnis zu anderen Bereichen jetzt nicht so sonderlich viel. Also das kann ich ja als Württemberger gut sagen, weil wir sind in der Statistik von den Landeskirchen die zweitschlechteste Landeskirche, was die Hauptberuflichen pro 100.000 Gemeindeglieder angeht. Da sind sie in den östlichen Bundesländern, Landeskirchen viel besser aufgestellt, weil früher in jedem Dorf ein hauptberuflicher Kirchenmusiker war. Das hatten wir nie. Und jetzt muss man feststellen, ist das jetzt gut, wenn man sagt, man reduziert eine kleine Stelle und macht aus zwei kleinen eine große, im Zuge der Fusionen, die jetzt überall kommen, ist das bei uns natürlich auch der Fall. Ich bin jetzt hier in einem fusionierten Kirchenbezirk, wir sind zwei Bezirkskantoren und die Dekanate möchten einen Ansprechpartner. Das heißt zukünftig, und das kriege ich bei anderen Bezirken mit, wird es einen Bezirkskantor geben und der andere hat einen Bezirksauftrag. Das hat Auswirkungen auf die Bezahlung, der kriegt dann natürlich ein bisschen weniger, weil er eben nicht den Titel Bezirkskantor hat und diese Funktion hat. Und trotzdem leidet da die örtliche Kirchenmusik nicht unbedingt drunter, weil die Tätigkeiten, die wir da nachher tun oder die nachher tun werden, sind genau dieselben, bloß halt in anderer, neuer Struktur. Und eben dadurch, dass wir in den letzten 10 Jahren hier 30% der Evangelischen verloren haben bei uns, auch im Heiligen Schwarzwald, ist vollkommen logisch, dass da sich was ändern muss. Ändern tut sich ja im Pfarrdienst, das muss man einfach mitsehen. Die Pfarrer haben ja noch weniger Auszubildende als wir Studierende als wir. Insofern muss man die Pfarrerdichte anpassen. Und dann hat man da noch weniger Hauptberufliche, die Ehrenamtlichen briefen. Und da sehe ich die größte Gefahr, wenn man streicht. Wir werden immer wichtiger als Multiplikatoren, um nicht nur selber Musik zu machen, sondern andere zum Musizieren und zum Anleiten befähigen. Und da bedarf es einfach kurzer Wege. Da fährt nicht jemand zu einer 2-Stunden-Sitzung 8 Stunden hin und 4 zurück, weil die Bahn nicht fährt, die es nicht gibt. Sondern da müssen wir Nähe haben und da brauchen wir Ansprechpartner, die man kennt. Und das kriege ich ja mit, wenn die Leute hier anrufen und was brauchen. Das machen sie, weil sie mich kennen. Ansonsten ist die Hürde zu uns Bezirkskantoren oder KMDs, wenn man da noch einen Titel hat, so Kirchenmusikdirektor, so hoch, dass man da genauso selten anruft wie beim Dekan. Das macht man einfach nicht, wenn man den nicht kennt. Und das funktioniert ganz gut. Und deswegen ist mir es wichtig, diese Dichte zu erhalten und den jungen Menschen zu zeigen, dass wir hier ein Feld haben, das trotz aller Strukturdebatten nicht gefährdet ist. Wenn ich seit Jahren, wenn ich an die Hochschulen gehe und den Verband oder die Kirchenmusik musikalische Arbeit vorstelle, erzählen mir die Kirchenmusikstudierenden alle, die Kirche spart, wir kriegen ja gar keinen Job, wir werden in die Arbeitslosigkeit ausgebildet. Dann sage ich immer, ja, als Querflöte hättest du recht, aber ich kenne keinen arbeitslosen Kirchenmusiker, der ein bisschen flexibel ist und arbeiten möchte. Natürlich baut man nicht jedem Physiker direkt neben Tübingen ein Atomkraftwerk, dass der da weiterforschen kann. Da braucht es eine gewisse Offenheit, eine gewisse Flexibilität. Und wir sind jetzt in dem Stadium, dass mehr Leute in Rente gehen, als abgehen an den Hochschulen. Und die Stellenstreichungen, vor denen habe ich überhaupt keine Angst, weil die Stellen werden uns sowieso wegfallen, weil wir sie 10 Jahre nicht besetzen können. Das haben wir jetzt schon im Rheinland und im Osten sowieso, wo Stellen mehrfach ausgeschrieben sind und sich gar niemand findet, der das macht. Das heißt, wir reden hier über Quereinsteiger, um überhaupt die Stellen halten zu können. Und da müssen wir am Image arbeiten, dass die Menschen nicht immer denken, wenn Kirche spart, spart sie die Kirchenmusik weg, weil da habe ich wirklich ganz wenig Bedenken. Wenn die 30% sparen, werden sie an der Kirchenmusik maximal 10, 15 sparen. Und damit sind noch nicht alle nicht besetzten Stellen abgedeckt. Insofern habe ich für die Kirchenmusik nur Angst, was den Nachwuchs betrifft. Und wenn man dann Hochschulen fusioniert und dadurch Studienplätze einspart, sowohl in kirchlicher als auch in weltlicher, an staatlichen Hochschulen, dann hemmt es die Befindlichkeit von Studierenden, die gern ortsnah studieren würden, oder ihre Lust, Kirchenmusik zu studieren. Da müssen wir investieren. Das wird die Leute haben, die das überhaupt machen können. Dass die nachher keinen Job kriegen, da habe ich wirklich überhaupt keine Angst. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Das ist eine schöne Zuversicht. Es ist gerade in der ganz viel angeklungen. Also sowohl absehbare Defizite, dass wir sehen müssen, wie kriegen wir Stellen besetzt, wie kriegen wir Leute, auch die vielleicht nicht Kirchenmusik studiert haben, adäquat auf Kirchenmusikstellen besetzt. Das ist ein Punkt, der auch an vielen Stellen da ist, den wir woanders nochmal diskutieren müssen. Das würde hier das jetzt total sprengen. Ich fand aber auch noch sehr, das ist ein bisschen zurück, deswegen sage ich es aber trotzdem nochmal, der Strukturprozess, was es bedeutet, wenn ich mit immer mehr oder mit immer weniger Personalmittel trotzdem Sitzungszeit habe, dass wir uns da, glaube ich, als Kirche noch mehr ändern müssen. Das ist bei dir kurz angeklungen, dass man halt viele Wege im Zweifel hat, um an einer Sitzung teilzunehmen. Das sollte weniger werden, oder? Also gerade für uns als Kirchenmusiker, die wir ja eigentlich eher einen anderen Job machen wollen.
Ja und nein. Natürlich, wenn jemand Kirchenmusik studiert, dann macht er das, weil er eine H-Moll-Messe musizieren will. Ist doch klar. Die Realität sieht halt anders aus. Erstens, er muss Kinderchorarbeit machen, sonst hat er in 20 Jahren überhaupt niemand mehr. Oder in 45. Er muss, wenn er clever ist, arbeitet er mit den Senioren, weil die haben unglaublich viel Zeit, die haben Geld, die haben Lust, die haben auch noch eine Sozialisation, die das erlaubt. Das heißt, da hätten wir alle Felder weit offen und könnten sofort loslegen, wenn wir mehr Zeit hätten. Und jetzt kommen auch noch die Sitzungen. Wer soll denn für uns Lobbyarbeit machen, wenn wir es nicht selber machen? Das ist zwangsläufig halt drin, wenn man so ein kleines Orchideen-Einzelkämpferfach ist. Dann gibt's halt 30 Kilometer um mich rum niemand, der dafür in die Bresche springt. Und dann muss er halt auch mal in eine Sitzung. Also für mich ist völlig klar, dass ich in den Kirchengemeinderatssitzungen bin. Das fängt auf örtlicher Ebene an. Und wie gesagt, ich bin ja stellenteilend. Ich kann mir leisten, dann für den Verband jede Woche 20 Stunden zu investieren und in irgendwelchen Sitzungen rumzusitzen, um die Kirchenmusik an verschiedenen Stellen präsent zu halten und den Leuten zu sagen, wo es überall was bewirkt. Und die Studien sind ja für uns im Prinzip die Goldgrube, weil da einfach mal von außen gesagt wird, was wir alles leisten und können und was die Kirchenmusik bewirkt. Und wir müssen nicht immer quasi uns selber loben.
Genau, gebe ich dir vollkommen recht. Die Studien haben ganz wichtige Sachen für die Kirchenmusik. Die Inhalte der Studien oder die Links dazu, besser gesagt, die packen wir euch noch in die Shownotes rein, sodass ihr da auch noch zugreifen könnt und das nochmal dieses und ganz vieles, vor allen Dingen ganz vieles anderes, noch nachlesen könnt dazu. Du hast jetzt eben noch kurz die Verbände angesprochen. Natürlich, also ich wollte mit meiner These auch nicht sagen, Kirchenmusiker sollten keine Sitzung, keine Gremienarbeit mehr machen, aber es ist einfach, das merke ich als Kirchenmusiker, der jetzt knapp 10 Jahre im Beruf ist, es wird immer mehr sowohl Musik von einem irgendwie verlangt oder man möchte selber Musik machen, aber man hat trotzdem viel Sitzungszeit dazwischen, die zumindest ich auch als gut und richtig und wichtig ansehe. Da sind wir total auf einer Meinung. Ich merke aber selber an mir, wenn ich auch Musik machen soll, was ja statistisch bestätigt ist gerade, dass es sinnvoll und gut ist, dass ich regelmäßig meine Arbeitszeit reiße. Und das kann es ja nicht sein. Also natürlich kann ja nicht der Grund von Kirche sein, weil dann macht den Job keiner mehr, weil auch mit Herzblut kann ich trotzdem ausbrennen. Da müssen wir, glaube ich, gucken, oder wird man sehen, wie die Prozesse werden, dass wir vielleicht auch einfach weniger Sitzungszeit haben oder weniger Reisezeiten haben und mehr, noch mehr online machen müssen, auch wenn das wieder Nachteile hat, die wir alle in den letzten Jahren auch gelernt haben. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, so weiter kann es nicht funktionieren, es sei denn, es kriegen alle KirchenmusikerInnen plötzlich noch jemanden Zweites dahin, um eine Stellenteilung zu machen, aber halt nicht mehr Geld dafür. Das ist in der Tat die beneidenswerte Situation bei euch. Schöne Grüße auch an deine Frau an dieser Stelle, die das nämlich alles mit ermöglicht, dass du so einen guten Job für uns Kirchenmusiker auf EKD-Ebene machen kannst. Das ist nicht zu unterschätzen. Wie würdest du denn sehen, als eine letzte Frage, die Arbeit von uns Kirchenmusikverbänden, die wir die Kirchenmusik vertreten, müssen wir noch lauter werden für die Kirchenmusik oder ist das eigentlich schon mehr oder weniger angekommen? Also wie können wir da als Kirchenmusikverbände eine Situation schaffen, dass es in 30 Jahren noch, dass man da noch sagen kann, ich mache gut und gerne Kirchenmusik.
Also zuerst nach den letzten 5 Jahren traue ich mich nicht zu sagen, was in 30 Jahren ist. Die Verbände, die tun, also nimm mal so einen Verband wie deinen. Da gibt es einen 100% Kirchenmusiker, der für die Sache brennt, der gern Musik macht und dann sich auch noch die Zeit nimmt, ehrenamtlich für einen Verband vorzusitzen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schafft so viel Geld bei, dass ihr euch eine hauptamtliche Struktur leisten könnt für den Verband. Die Wahrscheinlichkeit ist Limes gegen Null. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir haben, rumkommen. Und ich bin Gott froh und freue mich sehr, dass wir immer wieder junge Menschen finden, die die Verbandsarbeit machen. Und Verbandsarbeit heißt eben nicht nur politische Arbeit. Bei uns ist zum Beispiel die Fortbildungsarbeit auch. Wir sind von der Landeskirche beauftragt, die Fort- und Weiterbildung zu machen. Da können wir unglaublich viele Menschen motivieren. Und je mehr wir vor Ort motivieren, desto mehr erkennen auch kirchenleitende Gremien, was es bewirkt. Das heißt, wenn ich nur als Einzelperson oben in allen wichtigen Gremien rumsitze und erzähle, wie wichtig es ist, aber die erleben das zu Hause nie, dann hat es keinen Boden. Das heißt, es ist ja immer das Beides. Und die einen Verbände sind nur Berufsverbände und tauchen quasi nur in der arbeitsrechtlichen Kommission auf, um für ihre Interessen zu streiten. Und die anderen können ganz anders wirken mit Events, weil sie einfach eine große Struktur haben, weil sie fusioniert haben mit den Chorverbänden zu teilen, so wie wir, was eine andere Power bringt, als wenn da nur 50 Kirchenmusiker sich in einem Verband treffen und kaum die Mittel haben, um das Porto für 2 Mailings im Jahr zu machen. Das ist sehr unterschiedlich. Auch da muss man schauen, wie man die stützt. Da sind wir ja dabei und haben Gott sei Dank ein sehr, sehr gutes Netz, dass man sich untereinander aushilft, dass man sich Tipps gibt, dass man sagt, bei uns läuft es so, bei uns war das vor 10 Jahren schon so, da lerne ich ganz arg vielen von allen denen, die schon seit langen Jahren sparen, weil man dann gewisse Reflexe kennenlernt und weiß, wie man drauf reagieren muss. Die Verbände selber, wenn die in der Kirchenleitung präsent sind, und das sind sie ja meistens im Kuratorium oder im Kirchenmusikrat, da gibt es unterschiedliche Titel, dann wird es oben gehört. Das ist überhaupt keine Frage. Und das klappt meiner Wahrnehmung nach ganz gut. Und dann hängt es wieder an Personen. Und zwar nicht, weil die gut besser oder schlechter sind, sondern schlicht und greifend an der Chemie. Weil der eine kann mit dem einen und der andere mit dem anderen nicht. Und dann kann in einer kleinen Landeskirche, wo eigentlich gar nichts geht, aufgrund der Chemie sehr vieles passieren, wobei in einer großen Landeskirche nichts geht, weil sich zwei nicht riechen können oder weil der die schlechte Musik macht. Jeden Sonntagmorgen irgendwie Pop. Sachen auf der Orgel spielt. An solchen Kleinigkeiten liegt es ja dann zum Teil. Also insofern hoffe ich, dass es die Verbände weiterhin schaffen, sowohl unten als auch oben gut zu arbeiten. Und da müssen wir im Prinzip mindestens genauso drauf achten wie auf die Stellenstruktur. Weil wenn die Verbände schwach werden, wird die Lobby schwach und dann erodiert es noch mehr. Also wir müssen an beiden Enden gleich arbeiten, sage ich, um hier ein ausgewogenes Portfolio zu haben, um alle die zu bedienen, die irgendwas von der Kirchenmusik hören möchten und denen was zu sagen, die noch nie was von der Kirchenmusik gehört haben. Wir haben Synodale, die kommen aus Dörfern, da gibt's einen Organisten, den du nicht jeden Sonntag hören möchtest. Und denen klarzumachen, dass Kirchenmusik was ganz arg Schönes und Tolles sein kann, das ist aufwendiger. Aber die muss man dann suchen und finden. Und da sind wir jetzt wieder bei der Sitzungszeit. Das geht nicht, indem ich in meinem Büro sitze und Cembalo übe. Das muss anders passieren.
Okay, dankeschön erstmal bis dahin. Ich will noch eine kurze Sache aufgreifen. Du sagtest vor Ort. Das fand ich, ist glaube ich das, was nochmal am Ende stehen sollte von unserem Gespräch. Dass wir gute Arbeit machen wollen und vor allen Dingen vor Ort aktiv sein wollen, um für das wir im Idealfall brennen, was zu machen. Und natürlich darfst du das letzte Wort haben.
Ich weiß nicht, ob das das letzte Wort ist, aber also das ist schön, dass wir am Schluss auf diese Kurve kommen. 10% der Kirchenmusik ist hauptamtlich. 90% wird nebenberuflich und ehrenamtlich gemacht. Das heißt in den Landeskirchen unterschiedlich. Und ich war schon immer ein Bezirkskantor auf dem Lande. Und deswegen ist mir das unglaublich wichtig, dass wir diese nebenberuflichen und den Ehrenamtlichen unterstützen und stützen und weiterbilden und suchen und dort alles machen, weil das ist unsere eigentliche Basis. Dass wir da ein paar Leuchttürme haben, die auch mal ein großes Konzert machen, ist toll. Und dann müssen wir zuerst mal die Nebenberuflichen und Ehrenamtlichen in die Konzerte kriegen, um denen wieder das Feuer und die Glut zu entfachen, dass die bei sich wieder was treiben können. Und wenn uns das gelingt, dass Kirchenmusik wieder eine Graswurzelbewegung wird und nicht bloß, weil einer schlecht Orgel spielt, keiner mehr mitsingen kann und damit die Kirchenmusik eigentlich einschläft, das ist auch noch eines meiner, was ich am Schluss mitgeben möchte. Corona war für mich deswegen eine Katastrophe, weil wir nicht mehr singen durften und ich immer gesagt habe, jetzt wird man dann katholisch, da vorne darf einer was sagen, das gilt, alles andere gilt ja nicht. Und bei uns Evangelischen, seit dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, ist jeder, der im Gottesdienst sitzt, ein Beteiligter, der sich da einbringen muss. Da müssen wir Überzeugungsarbeit leisten, dass die Leute wieder merken, dass sie elementarer Bestandteil der Verkündigung sind und da mitmachen müssen und nicht das Gesangbuch liegen lassen und in die Welt gucken, wie die 8 Sängerinnen da vorne das schön vorsingen. Das kann es nicht sein. Also wenn wir es hinkriegen, alle wieder zum Singen zu bringen und manche zum Instrument, die dann anleiten können und noch andere, die vorne hinstehen und mit Begeisterung die anderen motivieren. Wir hatten gestern einen tollen Gottesdienst, wo Menschen eingesetzt wurden, die Jugend- und Familienhospiz ehrenamtlich betreiben und zu den Familien gehen, wo jemand stirbt. Und der Gottesdienst war deswegen eindrücklich, der Kinderchor hat gesungen, dass nachher einige Menschen gekommen sind und gesagt haben, sowas stellen wir uns jeden Sonntag vor. Und das heißt, ein bisschen aufwendig, aber wenn dieser Funke überspringen kann, dann hat Kirche eine Chance und dann hat Kirchenmusik eine Chance und dann werden alle sagen, ohne das geht's nicht. Und wenn wir da hinkommen, dann haben wir gewonnen. Aber das ist noch ein weiter Weg.
Das ist ein weiter Weg, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber genau diese Perspektive zu sagen, Kirchenmusik ist nicht das, was irgendjemand mit einem Studienabschluss macht, sondern Kirchenmusik ist das, was wir alle zusammen in Kirche musikalisch tun machen. Das ist eigentlich noch das viel bessere Schlusswort, würde ich sagen. Von daher vielen Dank für dieses tolle Schlussplädoyer noch für Kirchenmusik. Vielen Dank, dass du da warst. Wenn ihr mehr von mir wissen wollt, abonniert meinen Kanal oder folgt mir auf Instagram. Schreibt mir, wenn ihr Themen habt, mit denen ich mich auch mal beschäftigen soll. Kontaktdaten sind auch in den Shownotes oder direkt eine Mail an kai@glaubensklänge.de. Lieber Peter, vielen Dank, dass du da warst.
War mir eine große Freude. Gerne.
Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Macht es gut und bis bald.
Adieu.
Tschüss.